Ein kleiner Ausschnitt von dem Film Auferstanden. Ich weiß nicht, wer ihn gesehen hat. Und wer sich jetzt gewundert hat, warum da plötzlich ein Römer bei den Jüngern gesessen ist. Da ist nämlich eine Geschichte dabei, die aus der Sicht ist von diesem römischen Hauptmann, der den Tod von Jesus befohlen hatte. Der hatte, nachdem die Leiche dann verschwunden gewesen ist, von Pilatus den Auftrag bekommen, diese Leiche zu suchen. Und während er sich auf der Suche gemacht hat, diese Leiche wiederzufinden, ist er eben dem lebendigen Jesus begegnet. Sehr zu empfehlen, wenn ihr diesen Film noch nicht gesehen habt. Ein Bild, das ich mir mal bei Manuela rauskopiert habe, die ein Jahr regelmäßig mit solchen Sachen versorgt. Ich weiß jetzt nicht, wo du das fotografiert hast oder wo du das her hast. Da heißt es, brauchst du eine Bestätigung für Gottes Liebe, dann musst du nur am Kreuz innehalten und dich an Folgendes erinnern. Der Schöpfer des Universums hat sich entschieden, lieber für dich zu sterben, als ohne dich zu leben. Das ist eine Tatsache. Dieses Zitat von Max Lucado wurde uns quasi vor 2 Tagen an Karfreitag deutlich. Der Schöpfer hat sich entschieden. Und es war gewaltig, was dort geschah. Und jetzt, 2000 Jahre später, berührt uns das irgendwie gar nicht mehr so. Aber der Schöpfer allen Lebens, Gott, der Vater, gab sein Allerliebstes, seinen Sohn Jesus Christus. Und vielleicht scheint uns das manchmal alles so weit weg. Vielleicht ist es heute für uns gar nicht mehr nachvollziehbar. Und noch wichtiger, vielleicht gar nicht mehr nachspürbar. Und wenn es dir auch so geht, dann verzweifle nicht daran, denn damit bist du nicht allein. Es gibt viele, die das immer wieder gehört haben und schon gar nicht mehr berührt. Ändert aber nichts daran, dass Gott dich trotzdem liebt und dass er dich will. Wie ihr wisst, pünktlich zu jedem christlichen Feiertag erscheint immer ein neues Buch von irgendjemand, der die Auferstehung anzweifelt. Und ich habe gestern erst wieder von etwas gelesen, dass ein Historiker behauptet, Jesus sei gar nicht am Kreuz gestorben, sondern nur in Ohnmacht gefallen. Quasi wie in Narkose gefallen und durch den Speer, der ihm dann in die Seite gebohrt wurde, wurde dann wieder ein Kanal geöffnet, damit Luft in die Lungen reinkommen konnte, und die Jünger haben dann eine offene Herz-Lungen-OP dann bei sich zu Hause durchgeführt, und Jesus ist genesen und dann ins Ausland hat er sich abgesetzt, und während sich das Christentum dann über die Welt ausgebreitet hat. Also das zu glauben, dafür brauchen wir wirklich Glauben. Und wir nähern uns jetzt auch schon wieder diesem Thema, und das ist gerade dieses Thema Glauben. Woran glaubst du? Woran hältst du dich eigentlich fest? Wir lesen in Johannes 20, dass die Jünger nach dem Tod Jesu wie so ein erschrockener und zerstörter kleiner Haufen zurückblieben. Sie versteckten sich in einem kleinen Haus in Jerusalem, weil sie einfach Angst hatten. Alles, worauf sie sich die letzten 3 Jahre vertraut und gebaut hatten, war soeben begraben worden. Und keiner der Jünger, nicht ein einziger, hatte je verstanden, dass dieses Opfer Jesu notwendig gewesen war. Jesu hat es ihnen immer wieder angekündigt. Er hätte es nicht müssen, aber er wollte es tun, so wie Timon es uns vorgestern gesagt hatte. Er hatte vollste Kontrolle darüber und er ging freiwillig diesen schweren Weg ans Kreuz. Und die Jünger hingegen warteten auf den großen Schlachtruf, damit sie endlich von all ihren Unterdrückern sich freischlagen konnten, dieser jüdische Obrigkeit, dem Hohen Rat, mit all diesen scheinheiligen Pharisäern und den Römern, die sie knechteten und unterdrückten. Und Jesus sollte ihr Anführer werden. Jetzt war er tot. Jetzt wurde er begraben. Und obwohl die Jünger schon von der Auferstehung von Lazarus gehört haben, vielleicht sogar dabei gewesen sind, glaubte keiner von ihnen, dass Jesus wieder auferstehen würde. Und das mit der Auferstehung ist ja so ein Knackpunkt im Christentum. Damals war es zu unglaublich, dass sowas passieren könnte. Und heute habe ich den Eindruck, dass die Menschen schon so abgeklärt und aufgeklärt sind, dass sowas nicht mehr glaubwürdig genug ist. Ich meine, in manchen Gesprächen habe ich den Eindruck, als wäre die Totenauferstehung zu läppisch für die Postmoderne. Ja, das ist einfach, wir haben unsere Wissenschaftler, wir haben das Internet, denen glauben wir. Ja? Das haut ja heute keinen mehr vom Hocker. Und manchmal denke ich mir, geh doch du mal selber auf den Friedhof und probier mal eine Auferstehung. Dann siehst du, wie schwer das ist. Nimm dir da mal viel Zeit mit. Das möchte ich mal sehen, ob das so einfach klappt. Aber zurück zu den Jüngern. Ihr Boden wurde ihnen und den Füßen weggezogen. Sie hörten zwar von Maria aus Magdala, das Grab ist leer und Jesus ist wieder auferstanden, aber sie glaubten es einfach nicht. Ja, sie konnten es nicht glauben. Vorgestern, an Karfreitag nach dem Gottesdienst, bin ich aufgestanden, wollte hier rausgehen, dann kommt Debbie auf mich zu. Voll freudestrahlend, verzückt, Silvia ist draußen. Und ich wusste gar nicht, was sie mir eigentlich da sagen wollte. Und was sie da meint, aber als bei mir der Groschen fiel, wen sie meint, wisst ihr, was meine erste Reaktion darauf war? Ich glaubte ihr nicht. Ich habe Debbie nicht geglaubt. Das kann doch nicht sein, nein, nicht diese Silvia, die seit 20 Jahren weg gewesen ist und das erste Mal wieder aufgetaucht ist. Nicht diese Silvia, die über ein Jahr in dem Zimmer neben mir gewohnt hat. Und ich hatte sie nicht mehr wiedererkannt. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass sie hier auftauchen wird. Ich habe gesehen, da sind zwei Frauen reingekommen, aber ich habe sie nicht erkannt. Und an euren Reaktionen habe ich gemerkt, euch ging es auch nicht anders. Ich war nicht der Einzige. Und jetzt stand Jesus plötzlich mitten im Raum. Alles war verschlossen gewesen, die Tür und die Fenster. Und doch muss er irgendwie hereingekommen sein. Und wisst ihr was? Es war kein Geist, sondern er war aus Fleisch und Blut. Und die Jünger konnten ihn anfassen. Und ich habe mich oft gefragt, ist das nicht irgendwie spooky? Ist das nicht einfach irgendwie, Jesus kommt durch so geschlossene Türen oder Wände, Mauern, er kann da durchgehen, irgendwie gespenstisch. Und dann habe ich vor kurzem etwas über dunkle Materie gelesen. Und mir sind da wieder etwas Neues bewusst geworden. Ich weiß nicht, wer von euch den Begriff dunkle Materie schon mal gehört hat oder schon mal gelesen hat. Das hat nichts mit Okkultismus oder was Bösem zu tun. Es ist vielmehr so benannt, weil man einfach noch zu wenig darüber weiß. Aber man hat Folgendes beobachtet und das möchte ich euch mal versuchen vorzulesen. Bei der Erforschung von Spiralgalaxien fand man heraus, dass diese sich ähnlich wie bei einem Strudel um ihren massereichen Mittelpunkt, also um dieses schwarze Loch, drehen. Nach allher bisher bekannten Schwerkraftsgesetzen müsste diese Drehbewegung in der Mitte schneller ablaufen als außen. Aber nun kommt die Überraschung. Alle Beobachtungen deuten darauf hin, dass genau das nicht zutrifft. sondern dass diese Galaxien sich drehen wie so ein Rad. Und daraus schließen diese Forscher, dass es dort Masse geben muss, die nicht in Form von Sternenstaub und Gas sichtbar sind, dunkle Materie eben. Und jetzt kommt das Interessante für uns. Dunkle Materie wirkt lediglich gravitativ, also durch Schwerkraft ihrer Massen. Und daher kann man Objekte aus dunkler Materie nicht sehen. Und ein Planet aus dunkler Materie würde keine Finsternis hervorrufen. Und wenn es sich zwischen Sonne und Erde schieben würde, würde es sich nicht verdunkeln. Das Licht würde einfach durchscheinen. Und eine Person aus dunkler Materie könnte uns durchdringen, ohne dass wir es bemerken würden. Sie könnte auch problemlos durch Mauern gehen, ohne Spuren zu hinterlassen oder sich dabei zu verletzen. Hochinteressant. Fand ich sehr, sehr interessant, dass Forscher sowas rausgefunden haben. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das könnt ihr in dem Buch Kosmos Himmelsjahr 2017 nachlesen, erschienen im Kosmos Verlag. Und diese Tatsache lässt für mich das Erscheinen eines auferstandenen Jesus richtig plausibel werden. Außerdem zeigt es, dass unsere Wahrnehmung längst nicht alles ist, was real ist. Daher sollte man vorsichtig sein, bevor man ablehnt, was uns in der Bibel über die Auferstehung gesagt wird. Wie gesagt, ich bin kein Astrophysiker, aber vielleicht wird uns noch mal mehr deutlich, wie weit voraus die Bibel uns Menschen eigentlich ist. Und wenn Gott sowas wie dunkle Materie erschaffen kann, das haben die Jünger da erstmals verkraften müssen. Erst ist da jemand aus dem Nichts heraus plötzlich in ihrer Mitte gestanden und dann lebt er auch noch. Seine ersten Worte waren, ich bringe euch Frieden. Dann zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Und das war eine wahre Glaubenshilfe für die Jünger. Und die freuten sich sehr. Jesus hat gesehen, dass der Glaube der Jünger am Boden war. Und nun baut er ihn wieder Stück für Stück auf. Er erscheint, er spricht sie an, er haucht ihnen den Geist ein, er gibt ihnen einen Missionsbefehl und er zeigt ihnen seine Wunden. Mit allem, was er damit sagen möchte, ist, ich lebe, Jesus lebt, ich bin bei euch. Und es kommen immer wieder Zeiten im Leben, wo auch wir uns unsicher werden, an was glauben wir denn da eigentlich? Worauf baut denn eigentlich mein Glaube? Und wenn ich die Jünger wäre, dann hat es solch eine tiefe und echte Glaubenskrise wie die. Jesus hätte jetzt mit Vorwürfen kommen können und sagen, haben die denn gar nichts kapiert? Jetzt bin ich 3 Jahre mit ihnen unterwegs gewesen. War denn alles umsonst gewesen? Macht Jesus aber nicht. Und das will ich euch heute sagen. Solltest du tatsächlich mal in eine wirkliche Glaubenskrise kommen in deinem Leben, wie die Jünger, gerade dann suche Jesus. Gerade dann lese in der Bibel. Gerade dann suche seine Nähe. Gerade dann geh in Seelsorge. Wisst ihr, was der wahre Glaubenskiller wirklich ist? Der wahre Glaubenskiller ist wegbleiben, sich verstecken in seiner Glaubenskrise, nicht mehr zu Gott kommen, die Bibel zulassen, sich in seiner Krise verstecken und Gott meiden. Das tötet deinen Glauben wirklich. Und Jesus will dir gerade in deiner Krise begegnen, so wie er den Jüngern begegnet ist. Und er lässt sich nicht nur mit einer Erscheinung, er lässt sich nicht nur mit einer Erscheinung zurück, sondern er gibt ihnen den Auftrag, sein Wort dieser Menschheit zu sagen. Die Rettung kommt vom Kreuz und durch das Kreuz. Jesus Christus ist der Weg und die Rettung. Und nun waren leider nicht alle Jünger anwesend, als dies passierte. Judas hatte sich umgebracht und Thomas war einfach nicht dabei gewesen. Wird nicht beschrieben, warum er nicht dabei war. Er war nicht da. Und als Jesus verschwunden war und die anderen 10 Thomas davon erzählten, fand ich es richtig knallhart, dass Thomas sagt, ich glaube euch einfach nicht. Ich glaube nicht das, was ihr mir da sagt. Wir kennen uns jetzt zwar schon 3 Jahre und manche von euch vielleicht noch länger. Wir haben viele Dinge miteinander durchgemacht. Wir haben viel miteinander erlebt. Aber das glaube ich euch nicht. Und deshalb wird er auch der Zweifler genannt. Und ich finde das positiv an ihm, muss ich euch ehrlich sagen. Ich finde das positiv an Thomas. Wenn Zweifel wirklich dazu führt, die Wahrheit rausfinden zu wollen, finde ich Zweifeln gut. Aber nicht das notorische Zweifeln. Und mit notorischen Zweifeln meine ich die, die gar keine Wahrheit finden wollen. Aber wenn Zweifel dann in Erkenntnis mündet, dann hat man wieder inneren Frieden. Und weißt du was? Das ist, wenn man du weißt, wie es ist, wenn man keinen inneren Frieden hat. Das ist so was Unangenehmes, so was Rastloses, so was Aufreibendes in dir. Und deshalb geh deinem Zweifel nach, bis du die Wahrheit findest. Und so sagt Thomas auch ganz knallhart heraus, erst wenn ich meine Finger in seine Nägel male und meine Hand in seine Seitenwunde legen kann, wenn ich es nicht nur sehe, sondern auch spüre, dann erst werde ich es glauben. Und wir alle wissen, wie diese Geschichte endet. Jesus ist sich nicht so fein, wieder zurückzukommen, um Thomas genau diesen Glaubensbeweis auch zu geben. Er hätte auch sagen können, Pech gehabt. Ich muss niemandem hier irgendwas beweisen. Glaub es oder lass es. Aber so ist Jesus nicht. Jesus liebt die Zweifler genauso wie die Finder. Und Jesus will gefunden werden. Nicht einer soll verloren gehen. Und er sagt auch, dass er sich von dir finden lassen will, wenn du ihn von ganzem Herzen suchen willst. Und er erscheint Thomas und es geschieht genauso, wie Thomas es sich wünscht. Thomas legt seine Hände in die Wunden und in die Male und Jesus sagt, hör auf zu zweifeln und glaube, dass ich es bin. Und was sagt Thomas dann? Weiß es jemand? Was sagt Thomas dann? Mein Herr und mein Gott, antwortet Thomas. Und jetzt wird Jesus als Gott angesprochen. Und das ist eine der wichtigsten Stellen im Neuen Testament, wo Jesus klar und eindeutig als Gott angesprochen wird. Thomas sagt aber nicht nur Herr und Gott, sondern er sagt zweimal mein. Mein Herr und mein Gott. Und das heißt, dass Jesus es für ihn persönlich ist. Jesus will keine allgemeinen Bekenntnisse haben. Jesus will ein ganz persönliches Bekenntnis von dir haben. Er will dein persönlicher Retter und dein persönlicher Gott werden. Vor kurzem hatte ich auch ein Gespräch mit einer 91-jährigen Dame, die mir erzählte, wie gern sie doch sterben würde. Und ich fragte sie, ob sie denn überhaupt schon bereit wäre für das, was danach kommt. Und dann redeten wir so über das, was nach dem Tode so kommt. Und so als ich das dann alles erklärt hatte und sie Jesus dann in dem Übergabegebet als Herrn und Retter annehmen wollte, dachte ich mir dann so beim Heimgehen, Gott, das hast du wirklich wieder gut gemacht. Und beim nächsten Termin fragte mich genau diese Frau, was ich denn davon halten würde, wenn sie ihrem Leben selbst ein Ende setzen würde. Und ich merkte recht bald, dass sie nicht verstanden hat, was es heißt, Jesus persönlich werden zu lassen. Jesus ist keine Formel, Jesus ist auch kein Ritual, was man halt mal so mitnimmt. Einfach nochmal, nehmen wir halt Jesus auch noch mit im Leben. Sondern er will in Beziehung mit dir treten. Jesus will rund um die Uhr und überall mit dir sein. Und vielleicht wird Ostersonntag 2019 der Tag, wo dir klar wird, da habe ich noch etwas festzumachen. Da habe ich noch eine wirkliche Entscheidung zu treffen. Geh bitte nicht, bevor du da eine Klarheit darüber hast. Und jetzt denkst du vielleicht, dass die Jünger in so einer privilegierten Stellung gewesen sind. Weil sie Jesus erlebt haben, weil sie ihn gesehen haben und weil sie ihn sogar anfassen konnten. Ja, weil sie den Auferstandenen gesehen haben. Vers 29 im 20. Kapitel sagt uns aber genau das Gegenteil. Da heißt es, freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Es ist segensreicher, aufgrund der Bibel zu glauben, als durch eine Erfahrung überzeugt zu werden. Ich meine, es ist viel wert, wenn sich Menschen aufgrund von Erfahrungen, Zeichen oder Wundern zum Glauben an Jesus führen lassen. Sowas ist 100-mal besser, als mit sehenden Augen blind zu bleiben und Jesus trotz offenkundiger Erfahrungen immer noch abzulehnen. Aber es ist so viel mehr wert, wenn man sich nicht durch die Augen ablenken lässt. Und wie Petrus auf Gottes Wort hinglaubt. Deshalb haben die Apostel immer wieder unterstrichen, dass wir durch das Wort zum Glauben kommen sollen. Und ich würde jedem von euch gerne mal eine Hausaufgabe mitgeben, dass ihr das Hebräer Kapitel 11 lesen tut, wo ein ganzes Kapitel es nur darum geht, welche Vorbilder in der Bibel nur aufgrund ihres Glaubens Siege errungen haben. Wenn ihr mal Zeit habt, dann lest euch dieses 11. Kapitel mal ganz durch und ich will mal nur die ersten zwei Verse euch vorlesen. Wo es heißt, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Und unsere Vorfahren lebten diesen Glauben, deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Und dann kommt ein Vorbild nach dem anderen. Und die ganze Zeit kommt aus der Bibel irgendwelche Personen, die aus dem Glauben heraus wirklich Großes erlebt haben. Und am Ende schreibt dann Paulus, ich könnte noch ewig so weitermachen. Wenn ihr Zeit habt, dann lest dieses 11. Kapitel so ermutigend. Wenn ihr nicht mehr wisst, woran glaube ich denn eigentlich? Daran soll sich unser Glaube orientieren. Ein erfahrener Seelsorger benutzte mal folgendes Bild. Er sagte, der Glaube ging auf einer Mauer und die Erfahrung folgte ihm nach und solange der Glaube vorwärts schaute, ging alles gut. Als der Glaube sich aber nach der Erfahrung umdrehte, geriet er ins Schwanken. Und wir haben keinen erfahrungsgebundenen Glauben, sondern wir haben einen an das Wort und Verheißung klammernden Glauben. Das grenzt uns von Schwärmerei ab. Versteht ihr das? Das macht den Unterschied zu Schwärmerei. Gerade in die Richtung zielt Jesus, wenn er sagt, freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem.
trotzdem glauben. So viel mehr werdet ihr gesegnet sein. Und wir hören jetzt die ganze Zeit aus einem Text, aus dem Johannesevangelium geredet. Und derselbe Johannes, der hat auch diese Offenbarung geschrieben. Und ich möchte jetzt noch zum Abschluss einen Blick in die Zukunft machen. Und da heißt es nämlich, da lesen wir im 5. Kapitel, die Verse 1 bis 6. Und ich sah eine Schriftrolle in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Sie war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, die Siegel dieser Schriftrolle zu brechen und sie zu öffnen? Aber niemand im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde konnte die Schriftrolle öffnen und lesen. Und da weinte ich, weil niemand sich finden konnte, der würdig war, die Schriftrolle zu öffnen und sie zu lesen. Aber einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, wer ist der Löwe? Jesus Christus. Der Erbe aus der Wurzel Davids hat gesiegt. Wer ist der Erbe? Jesus Christus. Er ist würdig, die Schriftrolle zu öffnen und ihre 7 Siegel zu brechen. Im 6. Vers heißt es, und ich sah ein Lamm, das wie geschlachtet aussah. Wer ist dieses Lamm? Jesus Christus. Es stand zwischen dem Thron und den 4 lebendigen Wesen und inmitten der 24 Ältesten. Und während ich diese Verse gelesen habe, war ich mir sicher, ihr schaut auf unsere Deko heute und auf unsere Osterdeko, die genau diese Verse für euch bildlich darstellen. Aber was ihr vielleicht noch nicht gesehen habt, ist, dass unsere Deko-Mädels hier noch eine Botschaft mit eingebaut haben. Wir haben hier das Lamm, das geschlachtet wurde. Das ist Jesus am Kreuz. Er kam vom Himmel herab. Das von oben nach unten geht, bedeutet, dass er vom Himmel herabkam, wo er am Kreuz gestorben ist. Und er ging zurück in den Himmel nach der Auferstehung. Und dort wird er als Löwe Judas bezeichnet. Und dann sehen wir diese horizontale Schleife von diesem Tuch. Und in dieser horizontalen Schleife wollten uns die Deko-Mädels diese Wartezeit darstellen, in der wir uns gerade befinden. Und das ist die Zeit, in der wir hoffen, in der wir vertrauen und in der wir glauben, in der wir nicht sehen, sondern in der wir glauben, hoffen und vertrauen, dass Jesus wiederkommt da hinten und dass Jesus, der, wo er gesagt hat, dass er wiederkommt, uns mitnehmen. Denn das hat uns die Bibel versprochen. Dann wird er alle, die bis dahin an ihn glauben, mit sich in den Himmel nehmen. Und das ist für mich die Freude an diesem Ostern. Jesus Christus lebt und kommt wieder. Die Frage ist nur, woran glaubst du? Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen, und trotzdem glauben. Amen. Stehen wir auf zum Gebet. Jesus, wenn so eingeschüchterte und verängstigte Jünger es dir wert sind, zurückzukommen, um ihren Glauben wieder aufzubauen,
Und so viel mehr weiß ich, dass wir es dir wert sind, wieder zurückzukommen, um alle, die an dich glauben, mit dir mitzunehmen. Und ich bitte dich, dass alle unsere Zweifel in Erkenntnis übergehen, dass wir festhalten an der Verheißung, die dein Wort sagt, du wirst uns kommen, du lebst, du bist auferstanden und du wirst uns wieder mit dir mitnehmen. Und dafür danken wir dir und wir freuen uns auf den Tag. Hilf unserem Unglauben, wenn wir noch nicht so weit sind, Herr. Und hilf uns, so wie Thomas seine Hand in deine Wunden legen durfte, dass wir es erfahren können. Wir danken dir, Herr Jesus, für das, was du getan hast an Karfreitag und das, was du heute tust. Wir glauben an dich, denn du bist der auferstandene Herr. Amen.